danke vielmals, dass ich da meine Gedanken mit Ihnen teilen darf und Ihnen einen Einstieg geben darf in diesen Workshop. Meine Überlegungen sind nicht unbedingt sehr professorale Überlegungen, sondern eher die Überlegungen von jemand, der gut 2 Jahrzehnte in der Praxis war. Meine Überlegungen sind angesichts des beschränkten Zeitrahmens pointiert. Ich karikiere gewisse Dinge, um sie auf den Punkt zu bringen, thesenartig. Die Differenzierungen haben wir, dafür haben wir in der Diskussion noch Zeit. Ich möchte eine Vorbemerkung machen, 3 Thesen und ein Fazit ziehen, und ich hoffe, das befruchtet dann die Diskussion und schlägt sie nicht zu Tode. Zuerst zur Vorbemerkung. Wer nur reagiert, hat schon verloren. Ich denke, das ist heute Morgen auch relativ gut zum Ausdruck gekommen. Es gibt da einerseits die akademische Forschung, die sich mit dem Thema Resilienz befasst, und andererseits gibt es die Gesetzmäßigkeiten des Handelns. Das sind auch Gesetzmäßigkeiten des Handelns. Was mache ich jetzt? Und ich spreche hier als Offizier einer freiwilligen Feuerwehr zu Ihnen. Was mache ich jetzt, wenn ich als erster Offizier auf diesen Platz komme? Was unternehme ich da? Und dann ist die Gesetzmäßigkeit des Handelns vielleicht nicht akademisch abwägend, sondern ganz konkret lässt sich noch ein kleines Prinzip davon halten, und das ist das, was wir in der Feuerwehr sagen: Man muss als Einsatzleiter oder als Entscheidperson dem Ereignis selbst, sei das jetzt, ist das eine Krise, ich weiß es nicht, für eine Berufsfeuerwehr ist das keine Krise, sondern das Daily Business. Man muss dem Ereignis jeweils etwas voraus sein. Und das ist für mich etwas, das auch für die Planungspraxis eigentlich a priori zutrifft. Wenn die Krise voll eingetreten ist und ich stehe ratlos da, die Unsicherheit allgemein ist groß, dann ist eigentlich schon mal etwas schiefgelaufen. Und dann ist die Frage, wie komme ich schnell aus der Situation wieder raus? Und da helfen mir, und da teile ich die Meinung von Herrn Lukesch, da sind dann gewisse akademische Konzepte einfach zu schwerfällig, zu kompliziert. Dann muss es rasch handhabbare und gut handhabbare Rezepte geben. Ja, These 1. Resilienz bedeutet robuste Entscheidungen. Soll ich kommen nochmal mit dem robust? Heißt in der Praxis robuste Entscheidungen fällen. Ich möchte da ein Beispiel machen, weil ich der Überzeugung bin, das ist uns in den letzten 10, 20 Jahren in der Praxis etwas verloren gegangen. Unter anderem in dem, was das Programm als den Wettbewerb der Regionen beschreibt. Machen wir doch ein einfaches Wirtschaftsfördererbeispiel. Ich habe ein Grundstück und es geht darum, ob ich das der Firma A oder B versuche zuzuteilen. Ganz spannend, die Firma A sagt mir, wir siedeln 150 Arbeitsplätze an, die Firma B 80 Arbeitsplätze. Ist ja klar, ich wähle die Firma A aus. Und das ist dann genau kein robuster Entscheid. Weil wenn ich etwas weiter frage, stelle ich fest, die Firma A ist in einem Business tätig, bei dem wir nicht wissen, ob es zum Fliegen kommt. Die Firma B ist in einem soliden, konservativen Sektor tätig und im schlechtesten Fall gibt es 50 Arbeitsplätze, und ich kann da noch weitergehen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese 150 Arbeitsplätze entstehen? Eher klein. Das Scheitern hat die größere Wahrscheinlichkeit, und ein robuster Entscheid wäre ganz klar Firma B. Aber wer denkt im Wettbewerb der Regionen schon so weit? Wie gesagt, da dünkt mich da hat die Beschleunigung von Planung und Wettbewerb unter den Regionen etwas ein bisschen auf die Seite gedrückt, dass wir vielleicht unter dem Thema Resilienz, robuste Entscheide, Krisensicherheit vielleicht wieder hervornehmen müssen, aber grundsätzlich nichts so wahnsinnig Neues ist. Ja, mein Fazit noch, Kurzsichtigkeit schwächt die Regionen. These 2, Resilienz bedeutet Antizipieren räumlicher Auswirkungen. Das Gegenteil von End-of-Pipe-Lösungen, also wo ich am Schluss noch überlege, jetzt in diesem konkreten Beispiel, wie filtere ich da den ganzen Schmutz wieder raus, damit da wenigstens der Rauch weiß rauskommt. Auf Raumplanung übertragen heißt das für mich, räumliche Entwicklung, wer räumliche Entwicklung steuern will, kann nicht erst End of Pipe ansetzen in der Gestaltung der räumlichen Auswirkungen, sondern er oder sie muss vorausdenken, eben antizipieren, vorausdenken, welche räumlichen Entwicklungen gewisse völlig nicht räumliche Phänomene haben könnten. Und da reicht leider Gottes ein Flächennutzungsplan oder Vorflächennutzungsplan und eine Infrastrukturplanung, also klassische Stadtplanung, nicht mehr. Weil wir es heute sehr stark mit wirtschaftlichen Prozessen zu tun haben, auch ökologischen Prozessen etc., bei denen das ganze Myzel, um diese Analogie zu brauchen, unterirdisch ist, nicht sichtbar ist und erst der einzelne Pilzkopf dann ein räumliches Phänomen darstellt. Aber mit dem Pilzkopf abschneiden habe ich das Myzel nicht beseitigt. Ähnliches Beispiel wie das, was Sie gebracht haben mit dem Ameisenhaufen. Ich kann den wegspritzen, er kommt wieder. Also zweite These, man müsste vielleicht wieder etwas stärker vorausdenken. Und da das, was ich gesagt habe, räumliche Entwicklung steuern, heißt nicht die Auswirkungen regulieren, Endlichkeit. Dritte These, Resilienz bedeutet, die Planungsinstrumente verstärkt auf strategische Steuerung ausrichten. Und da habe ich Ihnen ein kleines Mitbringsel aus der Schweiz, wenn ich so mit Deutschland, Österreich, mit ein bisschen weiß über Raumplanung in Deutschland und Österreich, wenn ich das vergleiche, habe ich Ihnen, glaube ich, ein Schweizer Mitbringsel. Wir haben nämlich so etwas quasi auf Landesebene mit den kantonalen Richtplänen in der Schweiz. Ich sage bewusst Landesebene, nachdem erste Ansätze in der ersten Hälfte 70er Jahre gescheitert waren, eine Top-Down-Planung zu machen, also so quasi wirklich Planung über die ganze Schweiz, dann auf Kantone runter, dann auf Gemeinden runter, hat man da einen wesentlichen Innovationsschritt gemacht, indem man den einzelnen Kantonen, sprich Bundesländern bei ihnen, gesagt hat, es ist eure Aufgabe, eure eigene räumliche Entwicklung zu steuern und wir starten euch mit einem Instrument aus, das in die Richtung geht. Das hat eine Entwicklung erlebt seit den 80er Jahren, die von einer ersten Generation, die sich primär auf Koordination und Abstimmung hier Kanton Wallis von Hunderten von Sachverhalten über eine zweite Generation in den 90er Jahren mit dem Hauptthema Raumordnung entwickelt hat, zu einer dritten Generation von solchen Landesentwicklungsplänen, die primär die strategische Führung und den Umgang mit knappen Ressourcen im Vordergrund sehen. Also eine sehr politische Frage in dem Sinn, ich versetze mich in die Rolle der Regierung rein. Die Mittel sind knapp, die Mittel reichen nicht für alle Aufgaben, die Mittel reichen nicht für alle Regionen. Wenn ich mich dann frage, welches ist das Raumentwicklungsziel des entsprechenden Kantons und welche sind die allerwichtigsten und wirklich nur die allerwichtigsten Maßnahmen, die zu ergreifen sind, um in Richtung dieses Ziels zu gehen, was ist das? Und da sind wir definitiv weg von der Flächennutzungsplan, der Richtplan des Kantons Bern, der hier abgebildet ist, der hatte anfangs nicht mal mehr eine räumliche Karte, sondern hat die Abstimmungsanweisungen anderweitig formuliert. Also da sind wir definitiv, wenn der Flächennutzungsplan hier ist, sind wir da an einem ganz anderen Ort. Zweites Element, das das Ding enthält, es kann umgehen mit unterschiedlichen Verfahrensständen. Angefangen mit ungeklärten Fragen, wo ich praktisch eine Wolke habe, was mache ich mit diesem Gebäude, respektive hier irgendwo zwischendrin, braucht es künftig eine Verkehrsbeziehung, über sogenannte Zwischenergebnisse. Wir wissen jetzt, was wir mit diesem Gebäude machen, respektive wir wissen, dass diese Verkehrsverbindung entweder hierdurch oder hierdurch geht, aber es ist noch nicht entschieden bis zur Festsetzung, wo der politische Prozess so weit fortgeschritten ist, dass man eindeutig weiß, so machen wir es, so finanzieren wir es und dann kommt es. Drittes Element, das sich da drin findet, wenn es kommt, ist, dass man zur Steuerung von solchen politischen und Verwaltungsprozessen sehr klare Auftragsbeschreibungen verfasst. Ich war selbst im Richtplan des Kantons Neuenburg beteiligt und die Vorgabe der Regierung war dort, wir wollen nicht mehr als 20 solche Blätter. Also wählt bitte die 20 wichtigsten Geschäfte aus, die zu koordinieren sind über dieses Instrument und beschreibt die relativ klar, was soll gemacht werden, wer muss das machen, wann soll das zeitlich erfolgen und bis hin zu welche Steuermittel müssen wir dafür vorsehen. Und zuletzt sogar zum Controlling, wie überprüfen wir, ob in diesem Geschäft die Wirkung erzielt wird, die man eigentlich erwünscht hat. Aber das eigentlich nur zur Bewilderung, dass Planung auch was ganz anderes heißt. Ah, das ist übrigens noch die Karte dazu, die, wie gesagt, praktisch keinen Inhalt hat. Alles hier ist eigentlich Ausgangslage. Das eigentlich nur als Bebilderung, was es heißen könnte, Planungsinstrumente weg von der physischen Planung und hin zu einer politstrategischen Steuerung auszurichten. Wir Planer müssen da auch von alten Gewohnheiten zum Teil Abschied nehmen. Kommt zu meiner letzten Folie. Mein persönliches Fazit ist, Resilienz ist nicht unbedingt grundsätzlich was Neues. Resilienz benötigt wieder verstärkt Leute, die Zeit und Ressourcen haben, vorzudenken, weil wenn ich immer nur reagiere oder Planung erst einsetzt, wenn das Problem schon hier ist, bin ich eigentlich permanent in der Krise drin. Und vielleicht brauchen wir für Planung auch ein etwas zeitgemäßeres Instrumentarium, als dies in der breiten Praxis vorhanden ist. Ansätze dazu gibt. Das wären so meine Einstiegsüberlegungen zum Thema, was Resilienz mit ganz konkreter Raumplanung, Standortplanung, Regionalentwicklung zu tun haben könnte. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank für den Input, sehr, sehr spannende Diskussionspunkte, glaube ich, aufgemacht hat. Und ich würde gern an das Plenum weitergeben, falls es Fragen gibt. Bitte.
Sie haben gesagt, Sie sind 20 Jahre im Geschäft gewesen, ich war 45 Jahre in diesem Geschäft und bin jetzt 8 Jahre außerhalb des Geschäfts. Punkt 1. Punkt 2. Wir sagen, es ist grundsätzlich nichts Neues. Und das überlege ich mir den ganzen Vormittag, das bin ich auch froh, dass Sie da sind, Herr Lukas. Denn bevor Sie von Antizipieren geredet haben, habe ich da hergeschrieben, Antizipation war mein Tagesthema seit 30 Jahren. Und es gibt immer diese neuen Begriffe, jetzt ist es resilient, bis heute Vormittag habe ich nicht gewusst, was das ist, und dass es so gibt überhaupt. Mhm. Ich erinnere mich aber, vor 15 Jahren war das Thema Nachhaltigkeit so ein Begriff, den wir alle nennen haben müssen, jeden Vortrag, jeden Bericht haben mit Nachhaltigkeit bestücken müssen. Ich habe dann gesagt, ich mache das einmal 6 Monate nicht, weil ich nicht weiß, was das heißt. Und habe dann einen Kongress gemacht und so haben sie nicht gehen müssen. Und ich frage mich, was wir alles an Methoden und Instrumenten haben, wenn wir den Begriff resilient nicht hätten. Es geht von der Ordnungsplanung hin zur Steuerung, zum Aushandlungsprozess. Das weiß ich alles ohne Resilienz. Da haben wir alles ohne Resilienz. Und wenn Sie sagen, Gerichtspläne, ich kenne also Ihren Jakob Maurer ganz gut, wäre die Frage, was Herr Maurer zum Thema Resilienz haben würde, heute das Herzzentrum 15 lassen. Chef, das war das, der Leiter des OL, war ja wahrscheinlich gewesen.
Aber mein Chef.
Okay. Und als Beispiel, die Stadt Wien, wo ich gearbeitet habe, hat einen Stadtentwicklungsplan geplant, also der räumliche Plan, das wäre der kantonale Richtplan. Und wir haben vor 15 Jahren gesagt, der räumliche Plan, okay, braucht man schon. Es ist das Stadtplan, und so, diesen Plan produziert und verdicht und so drin. Wir brauchen aber einen Strategieplan, der mit allen Geschäftsgruppen von Gesundheit und Wohnen und Stadtplanung und Finanzen zu tun hat. Da gab es auch keinen einzigen Plan drinnen. Da gab es nur eben strategische Ziele, Zeiten, Geld und Ähnliches. Was ist Neues an diesem Thema Resilient, was nicht an sich Plan in den letzten, ich würde jetzt schon vorsichtig sein, in den letzten 15, 20 Jahre, wo Sie auch gearbeitet haben, eh schon gemacht haben, im Sinne der Planungsprozesse und der Steuerung. Ich wollte das nicht check sein, aber es war wahrscheinlich doch nicht.
Zwei Bemerkungen dazu. Das eine, bei der Vorbereitung hat mich auch gedünkt, zum Teil weiß die Wissenschaft nicht, was die Praxis ohnehin schon gemacht hat diesbezüglich. Und die zweite Bemerkung wäre mein Schlusswort gewesen, wenn mir das nicht gerade entfallen wäre. Mir ist heute Morgen der Vergleich gekommen, es war ja von alter Wein in neuen Schläuchen, so wäre ja das korrekte Sprichwort die Rede. Ich sehe es nicht ganz so, dass da in den neuen Schläuchen alles nur alter Wein ist, sondern ich sehe es eher so wie ein Sherryfass, der nur besser wird, wenn man das, was verdunstet ist, mit etwas vom frischen Jahrgang nachfüllt und so einen Blend macht. Aber ich würde auch sagen, Größenordnung 70-80% sind Dinge, die man eh macht, aber es tut der Planungspraxis auch gut, das wieder mal grundsätzlich zu reflektieren unter diesem neuen Blickwinkel.
Sie haben da von den kantonalen Richtplänen gesprochen. Spiegeln die jetzt im Unterschied zum Beispiel von raumordnerischen Maßnahmen der Gemeinden auch den Kompetenzbereich ab? Also der Kanton hat bestimmte Kompetenzen und in kantonalen Richtplänen steht nur drinnen, was der Kanton tun will. und die Gemeinden planen sozusagen für Jugendbereich, oder ist das in irgendeinem hierarchischen Verhältnis, der Kanton sagt, wo geht das Ganze hin, und die Gemeinden müssen es dann in der Folge sozusagen konkretisieren, wie ist da einfach das Verhältnis zwischen den Ebenen?
Das formelle Verhältnis zwischen den Ebenen ist vielleicht etwas anders als in Österreich. Raumplanung in der Schweiz ist Sache der Kantone. Und wie die Kantone das intern dann mit ihren Gemeinden handhaben, ist ihr Ding. De facto ist es aber sehr wohl so, dass diese kantonalen Richtpläne erstens sich natürlich nicht völlig vom Status quo abheben können, sonst werden sie unrealistisch. Und zweitens, dass diese Absichten, die der Kanton formuliert, relativ ausgiebig mit den Gemeinden konsultiert werden. Aber das letzte Wort hat der Kanton. Und wenn der kantonale Richtplan beschlossen ist, dann ist er für Kantons- und Gemeindebehörden verbindlich. Also diese Aufträge, die da formuliert werden, auch wenn sie an die Gemeinden formuliert werden, die sind dann gesetzt. Da scheint mir ein kleiner Unterschied zu dem, was ich beim Mittagessen mitbekommen habe, zu den Landesentwicklungsplänen, wie die in Tirol bestimmt werden.
Ich hätte jetzt noch ein bisschen eine freche Frage dahingehend. Man sagt, Resilienz ist immer der Möglichkeit eines Systems, wieder in den Ausgangszustand zurückzufallen, ne, oder robust zu sein und sich nicht von jeder Katastrophe aushebeln zu lassen. Was wir in der räumlichen Planung immer gesehen haben, dass man Entscheidungen getroffen hat und 15 Jahre später sind wir natürlich gescheiter als 15 Jahre davor. Mhm. Und dann sagt man, diese Bebauungsform hätte man so nicht gebraucht, diese Stadtentwicklungsphase hätte man so anders gemacht. Und wenn man jetzt nach den 2000ern nur noch also den Schwerpunkt auch auf strategische Führung stellt, frage ich mich dann immer, ist es nicht auch ein wenig in der Rückschau ganz einfach die Sorge, dass man doch auch gelegentlich mal etwas anders angenommen hat, als es dann tatsächlich kam, ja, um sich auch selber aus der Kritik rausnehmen zu können, wir haben es ja nicht falsch gemacht, wir haben nur die Strategie festgelegt.
Das war an und für sich meine erste These. Ich hätte dort statt dieses Entscheidungsbaums auch ein Schachspiel nehmen können. Es spielt eine Rolle, ob ich mir nur den nächsten Zug überlege oder ob ich mir die Varianten für die nächsten drei Züge überlege. Je nachdem renne ich ins Verderben rein, wenn ich mir eben nur kurzfristige Überlegungen mache. Und für mich ist es keine Frage, strategisch oder Regulierungsplanung, das braucht beides. Also die Flächennutzungsplanung oder das ganze Grundeigentümer verbindlich zu kriegen, das fällt nicht weg. Aber wenn wir wirklich Raumentwicklung steuern wollen, dann haben wir eine andere Planungsaufgabe vor uns, vor allem auf überörtlicher Stufe. Nicht einverstanden.
Oh ja. Aber es verschiebt sich halt ganz schön, der Fokus jetzt auch in der Diskussion. Man darf dann nachher man kann auch im Hinblick auf eine strategische Führung darf man nicht vergessen, dass ganz einfach die Politik genauso wie die Planer dann nachher vor Ort immer mal einen Punkt aufsetzen müssen und sagen, wir trauen es uns jetzt, auch wenn wir wissen, in 15 Jahren sind wir gescheiter als jetzt.
Das auf jeden Fall. Man sollte es einfach nicht leichtfertig machen.
Ja. Aber das unterstelle ich mal, dass es kein Plan auch in den Jahren davor leichtfertig gemacht hat.
Ja. Ich sage nur, vielleicht ist uns das in den letzten 10, 15 Jahren mit dem ganzen, alles muss schneller, alles muss auf noch kritischeren Pfaden abgewickelt werden und so weiter, ist uns dieser Blickwinkel, eben robuste Entscheidungen zu treffen, etwas aus dem Blick geraten.
Ich habe einen Gedanken zu der Frage von Manuel Gott. Ob sich wirklich was geändert hat oder nicht. Für mich, was wir verändert haben, oder was ich bin auch selbstständiger Raumplaner. Wir haben das Thema Klimawandel nicht in den räumlichen Entwicklungskonzepten bei uns im Vorarlberg. Und das Thema Resilienz könnte das jetzt mit aufgreifen, dass das Thema Klimawandel mit hineinkommt. Und was wir nicht haben, sind die Werte. Also wir haben ganz Werte aus den 70er und 80er Jahren. Also Ökonomie spielt eine ganz starke Rolle. Und für mich kommt mit dieser Resilienzdebatte neue Werte hinzu, die Entscheidungskriterien sein können. Und das ist einfach der Vehikel, um diese neuen Werte hineinzubringen, ohne dass man sich jetzt schämen muss und sagen, Raumplanung hat die Werte einfach verschlafen, wie zum Beispiel Naturwerte, wie Widerstandsfähigkeit, das ist einfach nicht drinnen. Also in der täglichen Praxis bisher kein Entscheidungspunkt.
Da wird es was dazu sagen.
Bitte. Planung ist ein ständiger Vorgang, das ist auch schon ein alter Begriff. Ja. Ja. In dem Sinn, auch auf Sie, ist das Thema Evaluierung und Fortschreibung eine sehr seriöse Angelegenheit. Wir wissen heute etwas und in 10 Jahren ist das Klima oder der Verkehr oder sonst etwas, gibt es Neues. Das heißt, es gibt nichts statisch Fixes, sondern es ist ein ständiger Prozess. Das hat auch noch mit Resilienz zu tun. Ich wollte also gerne die Experten herauslocken, dass sie mal noch ein bisschen was dazu sagen, was denn da jetzt diesen neuen Überbegriff bringt. Aber jede Theorie braucht die Grenzbestimmungen. Jetzt hat man einen neuen Begriff, der eh recht spannend ist, aber ich möchte es gerne so hinterfragt haben. Aber Sie haben natürlich recht, dass wir heute etwas wissen, was in den 10 Jahren wissen wir mehr. Und es gibt neue Probleme. Und es gibt Entwicklung, geht weiter mit der neuen Entwicklung, schaffen schon wieder neue Probleme. Es ist ein ständiger Ablauf und ständig, der muss immer falsifiziert werden, verifiziert werden, überprüft und evaluiert und dann eben. Die Stadt Innsbruck ist dabei, ein neues Europa zu machen. Genau aus dem Grund, vor 10 Jahren war das wichtig, was sie damals gemacht haben. Jetzt gibt es neue Probleme. Und deshalb würden Sie sagen, Sie machen einen resilienten, resilientes Europa, oder?
Ja, es ist immer, dass so Begriffe tauchen immer auf, wenn es irgendwie Verwerfungen in der Gesellschaft gibt oder eben neue Entwicklungen. Das ist ähnlich mit diesem Informationsbegriff zum Beispiel oder Kommunikation. Und ich glaube, unser Kollege korrigiert es mit. Für mich ist auch dieser Resilienzbegriff, dass einfach ein paar Phänomene jetzt global aufgetreten sind. Natürlich ganz stark der Klimawandel, wo einfach Widerstandsfähigkeit oder Wandelbarkeit noch einmal eine andere Dimension bekommt. Ähnlich sind da ist auch diese globale Wirtschaft, wo es einfach Phänomene gibt, mit denen wir die Herausforderungen darstellen, die nicht so leicht handelbar sind und wo mit präziseren Begrifflichkeiten man dann einfach eine andere Diskussionskultur entwickeln kann und wo man spezifischer auf vielleicht Probleme, die in anderen Maßstäben schon vorhanden waren. Natürlich hat sich immer alles gewandelt und natürlich hat es immer Naturgefahren gegeben und natürlich hat es immer Handel- und Wirtschaftskollisionen zu unterschiedlichen Interessen gegeben. Aber in der Dimension, dass wir eben diesen Planeten physikalisch und sozial verändern, ist es dann eben neu und deswegen gibt es eben diese Begrifflichkeiten wie Nachhaltigkeit oder Resilienz, ne? um der Dimension gerecht zu werden.
Ja, gibt es jetzt da wirklich einen Dimensionsunterschied zwischen Nachhaltigkeit und Resilienz?
Nein.
Wie sind jetzt die neuen Kriterien, die mit der Resilienz reinkommen, nicht greifbar? Also ich muss da auch vehement widersprechen, die bisher haben wir nicht rein auf ökonomischen Themen geplant, sondern es waren schon auch Themen der Ökologie und des Sozialen. Also Nachhaltigkeit war ja genauso breit aufgestellt. Für mich ist noch nicht klar, was jetzt eigentlich Neues reinkommt. Und auch das Thema Resilienz. Resilienz für mich als Begriff ist nicht allein positiv besetzt. Ich weiß nicht, ob ich da in die gleiche Richtung hineinschlage, wie ich dich gerade verstanden hatte. Nur weil ich jetzt sage, ich schaffe ein robustes System in irgendeiner räumlichen Entwicklung, weiß ich ja nicht, ob ich vielleicht in 10 Jahren ganz anders robust gewesen sein wollte. Also dann habe ich mir ein System geschafft, wo ich wieder in eine Ausgangsbasis zurückschaffe und eigentlich habe ich vielleicht Möglichkeiten weggenommen, mich durch Krisen zu verbessern. Also so. Für mich ist das Ganze für die Planungsebene eine Kraftwerk.
Also ich glaube an anderen Orten im Zusammenhang zwischen Resilienz und Nachhaltigkeit für mich so ausgedeutet, dass man
dass Nachhaltigkeit ein normativer Begriff ist und Resilienz eher, wenn er sauber verwendet wird, ein neutraler Begriff. Zum Beispiel das Weltfinanzsystem ist extrem resilient. Ne? Die befolgen all diese Features, die ich da gebracht habe, die mit ihren Offshore-Islands und mit ihren verwirrenden Derivatprodukten und so weiter, die haben genau diese Features. Und wirklich sympathisch sind sie deswegen nicht. Also Resilienz ist für mich was Neutrales, wertneutrales. Und Nachhaltigkeit ist das, was wir wollen. Das ist von Menschensicht aus anstrebenswert. Und es verhält sich für mich so, dass etwas resilient sein muss, um nachhaltig zu sein. Das stimmt, weil da ist diese Dauerhaftigkeit des Überlebens drin. Aber nicht alles, was resilient ist, ist nachhaltig aus Menscheninteresse. Die Wüste Sahara ist extrem resilient, weil die bleibt wunderbar lange in dem Zustand, aber die ist deswegen nicht lebenswert.
Gut, da kann ich was nachvollziehen. Das heißt aber, wir können die Begriffe nicht ersetzen, oder? In der Bahn.
Für mich hat Resilienz, das ist jetzt vielleicht von der Konnotation her, etwas Prozesshaftes. Resilienz ist viel prozesshafter als das, was wir so mit Nachhaltigkeit, da hängt noch das Wort halten drin. Mir persönlich hat es viel gebracht, weil ich den Wert von Redundanz noch einmal neu gesehen habe, ja? Wie wichtig eigentlich Redundanz ist. Noch zweitens, zum Beispiel unsere Gene, wir bestehen zu 50% aus lauter Trittbrettfahrergenen, die für nichts gut sind. Die lassen sich gut gehen, die tun wir ernähren, aber vielleicht ist in 27.000 Jahren eins dabei, das wir wirklich brauchen, weil sich der Mensch in einer neuen Situation anpassen muss. Also dieser Wert von dem, was ist und was die Leute so machen und die Dynamik, die besteht. Der Nachhaltigkeitsexperte ist verleitet, sozusagen ein kristallklares, normatives Bild, wie es sein soll, hinzustellen, einen super Plan zu machen. Und in 5 Jahren schaut die Realität so aus wie beim Ulf Hane. Super Plan, nur die Realität hat sich anders entwickelt. Man hat keinen Attraktor gesehen oder geschaffen, wo die Leute sich wirklich so verhalten, dass das wahr wird, was man hier zeichnet. Und die Resilienz in dieser prozesshaften und systemischen Herangehensweise hat mir geholfen, das stärker im Blick zu behalten.
Also über Nachhaltigkeit sei nicht prozesshaft zu verstehen, da müssten wir uns nochmal reingehen.
Wäre ja gute Praxis auch da, aber ja. Ich kenne viele sozusagen Vertreter der Spezies, also dieses Begriffs, die sehr erfolgstrunken irgendwie ein super Modell anstreben und aber nicht schauen, dass in sehr schönen, komplexen, fertigen Systemen der Keim des Untergangs ist. Ne? Also die sehen oft nicht den Wandel, der ständig besteht. Obwohl man es sehen sollte.
Ja. Ich bin beim Nachdenken über das Thema, also ich bin am Anfang, muss ich ehrlich sagen, hier drin, ja, Resilienz, neuer Modebegriff, und zugleich habe ich gefunden, ja, jetzt denke ich mich mal ein bisschen, und wenn ich dann immer noch die Schlussfolgerung ziehe, fancy Begriff und dann lassen wir das mit der Resilienz. Ich bin beim Nachdenken schon so auf ein, zwei Punkte gestoßen, die vielleicht da schon drinstecken, oder? Ich vermute, dass wir mit dem Übergang vom Fordismus zum Postfordismus einzelne Pfade, einzelne Prozesse, einzelne Vorgehensweisen begonnen haben, viel stärker zu optimieren, bis zu einem Ausmaß, wo unsere sozialen Systeme gar nicht mehr mitkommen, wenn es schief geht. Man kann Verfahren optimieren, aber ich muss sagen, als praktisch tätiger Planer habe ich schon x-mal erlebt, dass das politische System dann nicht mehr mitgekommen ist mit dem Tempo, das sie selbst vorgegeben haben. Und das, also mein plakatives Beispiel ist ein 500-Millionen-Bauwerk, das 2011 fertig sein sollte. Ich war dort für die Gesamtzeitplanung eine Zeit lang zuständig. Das Ding wird jetzt 2016 eröffnet, weil einfach die Verwaltungs- und Politikprozesse mit dem selbst vorgegebenen Tempo und den Optimierungen, die sie wollten, nicht umgehen konnten. Weil das geheißen hätte, sehr viele Dinge just in time dann zu bringen. Und also ich vermute, dass wir da in den letzten anderthalb Jahrzehnten zum Teil schon in Dinge reingekommen sind, die wir überoptimiert haben. Und da ist Resilienz für mich ein Gedanke, dass man das ein bisschen breiter abcheckt, wie schnell fällt man ab dem Hochseil ab. Also ab dem Hochseil runter.
Ja, bin mir nicht ganz sicher, ob es genau hereinpasst. Ich wollte zum Thema robuste Festlegungen etwas anmerken. Und zwar haben wir doch alle in der Politik und in der Verwaltung massiv auf die Umlenkung des Autoverkehrs, auf den öffentlichen Verkehr umgestellt. Mit allen Maßnahmen, Parkraumbewirtschaftung, wenn jetzt die Großstadt Wien nimmt oder die kleine Großstadt Wien nimmt, massiver U-Bahn-Ausbau, Straßenbahn-Ausbau, Fahrrad und notwendiges Zeug. Und es ist jetzt in Innsbruck so aus eigener Erfahrung, im Eindruck, was du mit Fahrradladen wächst und du kannst ja fast nicht in die Straße gehen. Aber wo ich hin will, ich glaube, die Stadt Wien oder die großen Städte müssen sich heute schon überlegen, wie das mit dem öffentlichen Verkehr weitergeht. Die Stadt Wien läuft dann nicht Gefahr, dass sie die Kapazität nicht mehr hat, die Menschen mit der U-Bahn weiter zu befördern. Wir können auf 2-Minuten-Takte runtergehen, also auf maximal 1,5 Minuten, aber ich hoffe, Sie stellen sich die Frage, wenn das robuste System ausgeschöpft ist, was man dann mit der Stadt macht, mit Städten macht. Und das ist ein Beispiel, Fortführung, Evaluierung und Nachdenken über was Neues. Hat das mit Resilienz wahrscheinlich nicht direkt was zu tun, aber das ist das denn zum Thema robuste Entscheidung. Jetzt haben wir es endlich so weit und jetzt geht es und nehmen uns die Leute an. Und was passiert in 20 oder 15 Jahren, wenn das System ausgeschöpft ist?
Also, das ist von immer schon einen Schritt weiter,
jetzt schon nachdenken, wie die, so, wenn wir heute mal bei den Skiorten da, bei dem nicht mehr Schnee, wir haben mit jeder Wuchtung mal dabei, mit Darmstadt und Innsbruck einen kleinen Workshop gemacht in einer Skiregion in der Wiltschönau in Tirol mit Zukunftsvisionen, wenn kein Schnee mehr dabei. Und es ist so, dass in den guten Skiorten sich die Leute jetzt schon überlegen, was sie denn tun, was ganz neue Art Wanderwege und was weiß ich, Pflanzen und Bäume studieren, weil es ja Phasen gab vor 3, 4, 5 Jahren, wo eh 2 Monate schon kein Schnee war und sie müssen sich da umstellen. Also das ist auch das Antizipieren von etwas, was möglicherweise oder wahrscheinlich mal eintreten wird, weil nur mit den Schneekanonen wird man schon den Wintersport nicht aufrechterhalten. Das sind so diese Antizipation von Abläufen.
Zum Schluss noch ein Beispiel, das zeigt, dass wir nicht alles einfach toll machen in der Schweiz. Wir haben Ende letztes Jahr ein gesamtschweizerisches Raumkonzept, wie sich die Schweiz weiterentwickeln soll, bekommen, endlich verabschiedet nach 5 Jahren Prozess. Das Thema Klimaerwärmung kommt nicht vor drin. Wie reagieren wir auf Klimaerwärmung, ist blinder Fleck. Das ist für mich das Gegenteil vom Vordenken. Ja.